SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Erst besetzt und dann gegen den eigenen Willen in den Krieg geschickt. So erging es im Zweiten Weltkrieg. 130.000 Elsässern und Lothringern, sie wurden von der deutschen Wehrmacht zwangsrekrutiert. Zwei von ihnen waren die Brüder Knecht. Ihre Nachkommen sehen dieses dunkle Kapitel in der deutsch-französischen Geschichte längst noch nicht aufgearbeitet. Das Thema heute in unserem SR3 Land und Leute.
Leur maison était là.
Ihr Haus war dort, sagt Richard Aboif, der Präsident des Straßburger Vereins Stolpersteine 67. Heute ist dort ein Zentrum für Menschen mit Behinderung.
Leur maison se situait à cet endroit-là. Aujourd'hui, c'est un centre pour handicapés.
Richard Aboif und sein Verein haben es sich zur Aufgabe gemacht, an die Opfer des Nationalsozialismus im Elsass, genauer im französischen Departement Bas-Rhin, zu erinnern. Er steht an der Bushaltestelle im Stadtteil Robertsau in Straßburg in der Rue de Lille. Hier, eingelassen in den Bürgersteig, glänzen die neu verlegten Stolpersteine für Jacques und René Knecht. Es sind kleine Gedenktafeln aus Messing. Sie liegen dort, wo das elsässische Fachwerkhaus der Brüder Knecht stand. Und Richard Aboif bückt sich, um vorzulesen, was in die Steine eingraviert ist.
Hier lebte Jacques Knecht, 1924 geboren, zwangsrekrutiert von der Wehrmacht, desertiert, gefangen genommen am 5. Juli 1944, weil er in der Résistance war, deportiert und erschossen am 21. Februar 1945 in Ingolstadt. Seine sterblichen Überreste wurden auf dem Friedhof hier in der Nähe bestattet.
Daneben der zweite Stolperstein für den Bruder René Knecht. 1925 geboren, auch er zwangsrekrutiert von der Wehrmacht, gefallen am 8. Oktober 1944 in Ungarn an der Ostfront. Sein Leichnam wurde nicht gefunden. Stolpersteine wurden bislang für Jüdinnen und Juden, für Sinti und Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas oder Euthanasieopfer verlegt. Hier in Straßburg liegen nun erstmals welche für zwei Zwangsrekrutierte. Elsass und Lothringen waren in den Kriegen der vergangenen Jahrhunderte politische Spielbälle zwischen Deutschland und Frankreich, wurden hin und her geworfen zwischen den Mächten. Im Zweiten Weltkrieg besetzte die deutsche Armee das Gebiet 1940 und stellte es unter reichsdeutsche Zivilverwaltung, machte es zu einem Teil des NSDAP-Gaus Baden-Elsass, was faktisch einer Annektierung gleichkam. Als im Mai 1941 in der Mitte Straßburgs die elsässischen SA-Männer vereidigt wurden, beschrieb das ein Reporter so.
Die elsässische SA ist aufmarschiert zur Vereidigung vor dem Staatschef. Die Männer aus dem Elsass, die sich zum Deutschtum bekennen wollen und zu den Sturmscharen Adolf Hitlers. Mit dem blauen Einsatz am Mützenrand stehen sie dort, schon als hätten sie dort immer gestanden. Schon als wären sie zu dem Marsch ins Reich immer bereit gewesen, schon in jenen Zeiten, als sie unter der Fremdherrschaft lebten, als sie zu Frankreich geschlagen wurden. Das Kommando ist erschallt, die Wagen fahren vor, der Stabschef ist gekommen.
Männer wie Jacques und René Knecht wurden damals zur deutschen Wehrmacht eingezogen, gegen ihren Willen. Malgré nous, so nannten sie sich selbst und so nennt man sie bis heute in Frankreich. Die 1977 geborene Schriftstellerin Nathalie Buchholz, deren Vorfahren aber aus Lothringen und dem Elsass stammen, hat gerade ein Buch über ihren Großvater geschrieben, der einer der Zwangsrekrutierten war. Grandpapa, so der Titel des Buches. Sie beschreibt darin, was sie vor ihrem inneren Auge sieht, wenn sie in die Kriegsvergangenheit im Elsass und in Lothringen blickt.
Ich sehe, wie die Menschen aus dieser Region ihre Namen verlieren, wie sie eine neue Unterschrift einüben müssen. Für die deutschen Vor- und Nachnamen gibt es Dokumente mit Stempel versehen. Natürlich, alles muss seine Ordnung haben. Ich sehe auch, wie französische Straßenschilder ab- und deutsche aufgehängt werden und wie Denkmäler verschwinden, zerschlagen, geköpft. Ich sehe Kinder, die an dem einen Tag noch auf Französisch in der Schule unterrichtet werden und am anderen Tag diese Sprache vergessen sollen, als hätte es sie nie gegeben. Ich sehe die Spruchbänder in der elsässischen Hauptstadt hängen, die die Rückkehrer aus Südwestfrankreich nach dem Waffenstillstand von 1940 mit Zynismus in ihre Heimat empfangen. Das deutsche Straßburg heißt euch willkommen. Schwarze Frakturschrift auf weißem Banner.
Nathalie Buchholz findet die Erinnerungen des Großvaters, seine Memoire, eines Tages im Bücherregal ihrer Eltern. Sie beginnt zu recherchieren, um ihn kennenzulernen, diesen Mann, der ihr immer fremd war und der das Leben der Familie doch tief geprägt hat.
Man darf ja nicht vergessen, dass der Erste Weltkrieg auch noch sehr präsent war. Andererseits hat mein Großvater auch gute Momente erlebt, die er auch festgehalten hat. Er wollte immer raus aus seinem bäuerlichen Leben, was ihm gelungen ist. Er hat studiert, er hat Tennis gespielt, er hat sich verliebt, dann wurde er zwangsrekrutiert. Und das und eine Nahtoderfahrung ändert viel für ihn. So viel, dass am Ende das Leid unter den Deutschen übrig blieb und die positiven Erinnerungen zumindest nicht in den Memoiren festgehalten wurde, aber die ich dann in Briefen gefunden habe.
Nathalie Buchholz' Großvater hatte in jungen Jahren in der französischen Armee gedient. Dann wird er von den Deutschen zwangsrekrutiert, dient in der Marine und kommt zurück aus dem Zweiten Weltkrieg. Die zwangsrekrutierten Brüder Jacques und René Knecht kamen nicht zurück. Aber nicht ihre Zwangsrekrutierung ist Grund für die beiden neuen Stolpersteine in Straßburg, sondern die Tatsache, dass einer der beiden zwangsrekrutierten Brüder im Widerstand in der Résistance war, erklärt Richard Aboiffe.
Im Prinzip verlegt die Stiftung keine Stolpersteine für Soldaten der Wehrmacht, außer wenn sie im Widerstand waren. Und das ist der Fall bei Jacques Knecht. Er wurde in Zentralfrankreich gefangen genommen und in Ingolstadt erschossen. Und dann haben wir mit dem Künstler und Stolperstein-Initiator Gunter Demnig gesprochen. Und er wollte die beiden Brüder nicht voneinander trennen. Also haben wir Stolpersteine für Jacques und René verlegt.
Die Stolpersteine in der Rue de Lille erinnern also vor allem an einen Mann, der sich der Résistance in Frankreich anschloss. Aber sie lenken die Aufmerksamkeit dann doch auch auf die vielen tausend Zwangsrekrutierten, die malgré nous. Auch wenn Richard Aboiffe diesen ursprünglich von den Betroffenen selbst gewählten Begriff gar nicht mag.
Dieser Begriff malgré nous stammt aus dem Ersten Weltkrieg von einem Schriftsteller, der ein Antisemit war, Maurice Barrès. Und da schwingt ja mit, dass man eine Wahl gehabt hätte, eine Möglichkeit, sich zu widersetzen. Aber es gab keine Wahl. Es waren Zwangsrekrutierungen. Sie wurden nicht gegen ihren Willen eingezogen. Man hat sie ja überhaupt nicht nach ihrer Meinung gefragt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg taten sich Deutschland und Frankreich schwer mit der Aufarbeitung. Der emeritierte Historiker Rainer Hudemann, der sowohl an der Universität des Saarlandes als auch an der Pariser Sorbonne gelehrt hat, erinnert sich.
Ich war in den 70er Jahren einer der Ersten, der in der deutsch-französischen Kooperation über die Malgré nous mit diskutiert hat. Zusammen mit meinem Kollegen Alfred Wahl, der später Professor in Metz wurde und der große Spezialist unter anderem für die Malgré nous, für die Zwangsrekrutierten. Wir haben sehr viel zusammengearbeitet dann und Alfred Wahl hat mir erst ungefähr 15 Jahre später gesagt, dass sein Vater nicht nur im Krieg gefallen ist, sondern dass sein Vater ein Malgré nous war. Das hat er selber eben so lange nicht gesagt, obwohl wir so eng zusammengearbeitet haben. Ich glaube, das ist ein charakteristisches Beispiel für die vielen Tabus, die über dem Thema auch in Frankreich liegen.
Warum diese Tabus? Hat man den Zwangsrekrutierten vorgeworfen, sie seien gar keine Kriegsopfer gewesen, sondern Täter, hätten also kollaboriert?
Ja, natürlich.
Und vielleicht hat es das auch gegeben, meint Rainer Hudemann.
Der Faschismus ist ja auch in Frankreich durchaus nicht völlig unbedeutend gewesen. Manche waren überzeugt, dass das die künftige Zusammenarbeit der Völker ist, wie die Nazis das proklamiert haben, nicht?
Doch nur sehr wenige Elsässer und Lothringer haben sich freiwillig zum Dienst in der Wehrmacht gemeldet. 130.000 aber wurden zwangsweise eingezogen, vor allem Männer. Aber auch 15.000 elsässische und lothringische Frauen. Sie mussten in Deutschland Reichsarbeitsdienst leisten. 40.000 Zwangsrekrutierte kehrten nicht zurück. Besuch bei Gérard Michel in Handschuhheim, ganz in der Nähe von Straßburg. Er kannte die Nachfahren der Gebrüder Knecht. Vor ihm liegen seine gesammelten Dokumente, darunter ein Blatt mit den Fotos von 6 jungen Männern.
Sehen Sie hier, das ist meine Familie. Das ist mein Vater, sein Bruder und 4 Cousins. Die sind alle in diesem Krieg nicht mehr zurückgekommen.
Gérard Michel, heute 80 Jahre alt, ist also kriegsweise. 1944, als er geboren wurde, lebte die Familie in Schiltigheim. Sein Vater war Lokführer. Nachdem Deutschland das Elsass 1940 besetzt hatte, wurde er Mitarbeiter der Reichsbahn.
Als Oberbeamter der Reichsbahn, ein Lokführer, das war eben so, musste er in die NSDAP. Und das hat er nie gewollt, weil sein Bruder war schon in Kursk gestorben, ein Jahr früher. Da hat er einen Hass über die Deutschen und kam ihm zum Verhängnis, weil er wurde dann am 12. November 1944 wurde er noch eingezogen. Meine Mutter, die war schwanger von mir. Ich habe ja keinen Bruder, ich war der Erste. Ich bin einen Monat später auf die Welt gekommen.
Dass Gérard Michels Vater so kurz vor Kriegsende noch zwangsrekrutiert wurde, hatte einen Grund.
Wir hatten einen Blockleiter und der hatte meinen Vater angezeigt und das musste er eben gehen.
Hätte sich Gérard Michels Vater der Einberufung verweigert, wäre die Familie verschleppt worden.
Ich sage, er hat uns das Leben gerettet, weil er in die Wehrmacht ging. Wir hatten da im Elsass die Siebenhaft. Das hieß, wenn mein Vater nicht in die Wehrmacht würde, dann kam die Gestapo am anderen Morgen, kommen alle auf einen Lastwagen und wurden nach Schlesien verschleift. Ungefähr 300 Familien ging es so.
Sippenhaft. Familien und Verwandte, auch Nachbarn, die einen Menschen kannten, der sich zum Beispiel der Zwangsrekrutierung widersetzte oder nicht in die NSDAP eintreten wollte und die es nach Nazi-Auffassung also versäumten, ihn dazu zu drängen, wurden in Arbeitslager verschleppt.
Da sind viele Elsässer und Mosellaner nicht mehr zurückgekommen. Die krank waren oder die zu alt waren, die haben das nicht überlebt.
Was Gérard Michel erzählt, kann auch Historiker Rainer Hudemann bestätigen.
Die Repressionsmethoden der deutschen Herrschaft und der Gestapo als ihr Instrument, das war ja nicht nur die Gestapo, waren ungeheuer vielfältig. Und selbstverständlich sind die Familien derjenigen, die sich der Zwangseinziehung entzogen haben, in allergrößter Gefahr gewesen. Viele sind dann in die Résistance gegangen, viele sind auch umgekommen. Andere sind eben mitgezogen in den Krieg aus genau diesem Grund.
6 Männer in der Familie von Gérard Michel mussten mitziehen in den Krieg und sind nicht zurückgekommen. Sein Vater wurde an der Ostfront von den Russen gefangen genommen, erkrankte im Gefangenenlager im heutigen Polen an der Ruhr, starb mit 32 Jahren. Wäre er nicht gestorben, wäre er wie viele andere Elsässer und Lothringer ins berüchtigte Lager Tambov, 80 Kilometer südlich von Moskau, überführt worden. Gérard Michel schildert, wen die Russen dort internierten.
Alle Franzosen, alle Elsässer, alle Mosellaner, alle Luxemburger und auch die freiwilligen Franzosen. Es gab ja viele freiwilligen Franzosen und die wollten gegen die Russen kämpfen.
Historiker Rainer Hudemann erklärt die Zusammenhänge so.
Die Sowjets wussten natürlich ganz genau, was in Frankreich vor sich ging und haben die elsässischen Zwangsrekrutierten, und manche waren ja auch freiwillig, ganz besonders, wenn man so sagen kann, wörtlich im Visier gehabt und ganz besonders bekämpft. Die Sowjets haben für diese Zwangsrekrutierten, diese Malgré-Nou, ein eigenes Lager eingerichtet, was bis heute in Begriff der Grausamkeit in der französischen Öffentlichkeit ist, in Tambov. Tambov ist nicht so sehr weit von der ukrainischen Grenze im südlichen Russland. Und Tambov, den Begriff, kannte jahrzehntelang, und ich denke, das ist heute auch noch so, jeder in Frankreich.
Es war eine Terrorzeit. Jetzt eben ist sie vergessen, sind sie?
Nicht ganz vergessen ist sie, diese Zeit des Terrors. Gérard Michel rollt in seinem Haus in Handschuhheim nahe Straßburg ein gelbes Transparent aus, das er auf Veranstaltungen und Kundgebungen mitnimmt.
Da steht, c'est quoi? Was ist Siebenhaftung? Ah, da kann ich das annehmen.
Was ist das, Sippenhaft? Die Antwort wird sichtbar, als das Plakat ganz ausgerollt ist. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Wir sind die Letzten, die das in ihrem Leib mitgemacht haben, oder? Ja. Unsere Mütter, die leben nicht mehr, unsere Väter sowieso nicht. Ja. On est les derniers qui avons vécu ça dans notre chair. Ja.
Insofern ist es Gérard Michel wichtig, die Erinnerung wachzuhalten. Und er ist überzeugt, er hätte als Waise eines gefallenen Zwangsrekrutierten Anrecht auf Rente vom französischen Staat gehabt.
Weil die Franzosen zweimal Geld bekommen haben von Deutschland. Erstes Mal 1961 haben die 400 Millionen D-Mark bekommen. Und 1981 nochmal 250 Millionen D-Mark.
Die zuerst bezahlte Entschädigungssumme war für die Hinterbliebenen derer, die in Konzentrationslager deportiert worden waren. Beim zweiten Mal aber, als die Deutschen Entschädigungen zahlten, hätte auch er, so sagt Gérard Michels Anwalt, Anrecht auf Rente gehabt.
Wir Waisenkinder von den Zwangseigen angezogen, wir bekamen es nicht, weil die Zwangseingezogenen Elsässer und Moselaner mit einem schwarzen Strich in Frankreich bemalt wurden.
Also, so sieht es Gérard Michel, wurde er der angemessenen Entschädigung nicht für würdig erachtet. Einen Ausgleich für die nicht erhaltene Waisenrente bekam er in Frankreich nicht zugesprochen. Daher versuchte er, sein Recht in Deutschland durchzusetzen. Über 6 Jahre hat er einen Prozess gegen die Bundesrepublik geführt. Er klagte auch für die ca. 5000 noch lebenden Waisen der Zwangsrekrutierten auf Rente. Im Juli nun hat das Sozialgericht für das Saarland diese Forderung endgültig abgelehnt. Begründung: Gérard Michel hätte von Frankreich entschädigt werden müssen und sei für den Antrag auf Waisenrente schlicht zu alt. Die Bundesregierung sieht ihre Pflicht zur Entschädigung gegenüber den Zwangsrekrutierten und deren Nachkommen erfüllt. Deutschland zahlte unter anderem die von Gérard Michel erwähnte Entschädigungssumme von 250 Millionen Mark in den 80er Jahren und den zurückgekehrten Zwangsrekrutierten und den Familien der Gefallenen wurden dann einmalig umgerechnet knapp 1400 Euro ausgezahlt. Das war im Vergleich wenig, denn Kinder von gefallenen deutschen Angehörigen der Wehrmacht bekamen eine monatliche Waisenrente bis zur Volljährigkeit. Für die Kinder der gefallenen Zwangsrekrutierten stand dies nie zur Debatte. Gérard Michel ärgert sich darüber bis heute. Aber er wird wohl nicht weiter klagen. Vielleicht müsste das ja auch nicht sein, sagt er. Eine politische Geste von deutscher Seite könne, so meint er, helfen.
Uns wäre es recht, wenn der Herr Steinmeier oder wenn der Bundeskanzler hat vielleicht keine Zeit dazu, aber wenn einer von diesen Menschen nach Straßburg käme oder Münhausen und sagt so, das ist unser Fehler, das haben wir getan. Dann auf Französisch sagt man un acte de contrition.
Ein Zeichen der Reue wünscht sich Gérard Michel. In diesem Sommer hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein solches Zeichen der Reue gesetzt. Er war auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am 10. Juni in Oradour-sur-Glane, in diesem kleinen Dorf, in dem 1944, vor 80 Jahren, Mitglieder der Waffen-SS 643 Zivilisten ermordeten und das Dorf zerstörten. In Ruinen erhalten steht es symbolisch für das Leid der Franzosen unter deutscher Besatzung. Die Mehrzahl der Täter wurden nie bestraft. Doch der Prozess der Aussöhnung läuft schon länger. 2013 war der damalige Bundespräsident Joachim Gauck als erstes deutsche Staatsoberhaupt auf Einladung des damaligen französischen Staatspräsidenten François Hollande in Oradour gewesen. Nun also Frank-Walter Steinmeier. Er hielt seine Rede auf Französisch.
Ich bin bewegt und dankbar, dass ich heute als Deutscher an diesem Ort zu Ihnen allen sprechen darf. Und ich möchte meine Beschämung darüber eingestehen, dass danach Mörder straflos geblieben sind, dass schwerste Verbrechen nicht gesühnt wurden. Hier hat mein Land noch eine zweite Schuld auf sich geladen.
Historiker Rainer Hudemann hat in Saarbrücken diesen besonderen Moment mitverfolgt.
Dass der Bundespräsident jetzt in Oradour sprechen durfte, und man muss sagen durfte, ist ein tiefgreifender Wandel in der Haltung der dortigen Bevölkerung, der aber auch erst eben nach mehreren Generationen möglich wurde. Da sieht man, wie tief diese Verletzungen verankert sind.
Unter den SS-Soldaten, die das Massaker in Oradour-sur-Glane verübten, waren auch zwangsrekrutierte Soldaten aus dem Elsass. 1953 wurde in Bordeaux den Tätern von Oradour der Prozess gemacht. Die zwangsrekrutierten Elsässer saßen auf derselben Anklagebank wie die deutschen Soldaten. Für die Menschen im Elsass ein Schock, eine Ungerechtigkeit. Nach diesem Prozess wurde in Frankreich viel über die Rolle der Zwangsrekrutierten diskutiert und wenige Tage später verabschiedete die französische Nationalversammlung ein Amnestiegesetz zur nationalen Aussöhnung. Die elsässischen Verurteilten wurden aus der Haft entlassen, doch die Menschen in Oradour und Umgebung fanden das falsch. Frankreich in dieser Frage gespalten. Die Münchner Schriftstellerin Nathalie Buchholz macht den Prozess in Bordeaux und seine Folgen auch zum Thema in ihrem Buch Grand Papa.
Außerhalb von Elsass-Lothringen waren sich die meisten Franzosen einig, dass all die Träger der deutschen Uniform nichts weiter als Verräter waren, die sich aus freien Stücken unter die Fahne des Feindes gestellt hatten. Die überlebenden Zwangsrekrutierten, zu denen auch mein Großvater gehörte, wehrten sich gegen diese Vorwürfe. Der Aufruf und die Werbekampagnen zur Freiwilligkeit durch die Nazis hätten doch kaum gefruchtet. Wie viele seien es denn gewesen? Etwa über 2000? Zehntausende aber hätten sich geweigert, für die Deutschen zu kämpfen, seien über die Grenze in die Schweiz oder ins unbesetzte Frankreich geflohen. Fluchtversuche, die erst weniger wurden, nachdem die Deutschen die Sipphaft einführten.
Natürlich hat Nathalie Buchholz dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zugehört, als der im Juni 2024 seine Rede auf Französisch in Oradour hielt. Es ging ihr dabei durch den Kopf,
wie schwer es sein muss, eine solche Rede zu schreiben und zu halten und dass es eine schöne Geste gewesen ist, sie auf Französisch zu halten.
Die Schriftstellerin meint, dass über die Geschichte des Grenzgebiets Elsass-Lothringen bis heute trotzdem nicht genügend bekannt ist.
Auf beiden Seiten ja. Ich würde sagen, dass sich der Blick in den Westen definitiv lohnt und dass viele überrascht sein werden, wie aktuell die damaligen Geschehnisse waren, gerade im Hinblick darauf, dass rechte Parteien europaweit erstarken. Und wenn es nach manchen Parteien geht, dann wird das Rad der Geschichte sehr weit zurückgedreht, nämlich in die Zeit, in der mein Roman spielt.
Ist die Geschichte der Malgré nous noch zu wenig aufgearbeitet? Der Historiker Rainer Hudemann in Saarbrücken meint,
die Zwangsrekrutierten sind sicher besonders wenig beachtet worden, auch wenn in weiten Bereichen sie selbstverständlich eine große Rolle gespielt haben. Erinnerung ist immer ein dynamischer Prozess.
Dass dieser Prozess dann endet, wenn diejenigen, die diese Geschichte erlebt haben, zum Beispiel als Kriegsweisen, sterben, das glaubt er nicht.
Das wird noch für Generationen ein zentrales Thema, mal mehr, mal weniger, je nach politischem Kontext, in der europäischen Völkergemeinschaft bleiben. Es muss dazu führen, dass man das Bewusstsein für die ungeheure Dimension dieser Verbrechen immer wieder wach hält, auch als Warnung eben für die vielen anderen Kriege in der Welt.
Insofern begrüßt es Historiker Rainer Hudemann, dass in Straßburg nun zwei neue Stolpersteine auch an zwei Malgré nous erinnern. Auch wenn der eine, an den hier erinnert wird, nicht in der Resistance war.
Also die Stolpersteine waren ja für die Opfer dessen, was wir jetzt Holocaust nennen, gelegt. Das war nötig. Jetzt ist das verankert. Jetzt besteht die Chance meines Erachtens, wenn man für weitere, bei uns immer zu wenig beachtete Gruppen auch solche Stolpersteine legt, auch dafür das Problembewusstsein zu schärfen.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.